Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich habe immer Schwierigkeiten nach so einer Worship-Zeit, weil ich denke, jetzt könnten wir jetzt eigentlich nochmal ein bisschen weitermachen. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich liebe die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist alles, tut mir leid, alles, für mich kann das eine ganze Ewigkeit so dauern. Die Gegenwart Gottes ist das Köstlichste, das Beste, das Schönste, das Wundervollste, das ich im Leben gefunden habe. Dann erst meine Frau, aber davor die Gegenwart Gottes. Ich möchte über Pfingsten reden, wer hätte es gedacht, nicht? Also Pfingsten leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten ist was Besonderes für die Vineyard Speyer. Die Vineyard Speyer hat vor 25 Jahren, sind wir Vineyard geworden an Pfingsten. Am 26. Mai 1996. Und ich habe noch mal im Archiv geguckt, unser alter Gemeindebrief, der spricht darüber, wie wir dorthin gefahren sind auf die Konferenz Live. Und da werden so Berichte erstattet, was wir da erlebt haben. Und für uns war das überwältigend. Wir haben vorher, und das ist übrigens der alte Gemeindebrief, da habe ich mal geguckt, wer dann heute noch so da ist. Mal Hand hoch, wer war 1996 schon mit uns? Ich glaube, ihr beide da hinten, genau. 1996, jawohl, einige sind hier, wunderbar. Also, es gibt Überlebende. Gut, wir haben ja als Baptistengemeinde gestartet und für uns war damals Vineyard, das war für uns die Sensation, weil wir dort Menschen trafen, die zum einen sich so ähnlich anfühlten, wie wir waren, nämlich ein bisschen hemdsärmlich, ein bisschen wild, ein bisschen hungrig und gleichzeitig ganz viel vom Heiligen Geist. Da habe ich zum ersten Mal nicht nur darüber gehört, dass Leute Kranke gesund werden, sondern ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Und ich habe gesehen, wie der Geist Gottes wirkt, wenn er auf Menschen kommt. Und ich habe das selbst an mir erfahren und wir als Gemeinde. Und wir haben Vineyard gekannt, hauptsächlich von den Konferenzen und von den Büchern, die wir gelesen haben. Und dann hat uns Gott so geführt, dass eines Tages die Frage stand, man hatte uns an die Luft gesetzt in unserer alten Denomination, nicht weil die böse waren, sondern wir waren für sie plötzlich unerklärlich. Und das passiert manchmal, dass Menschen für uns unerklärlich sind und dann tun sich auch Leute schwer, das verstehe ich gut. Auf jeden Fall waren wir dann auf dieser Konferenz und dann wurden wir eingesegnet und seitdem sind wir Vineyard. Also wir hätten jetzt, auch wenn wir richtig hätten feiern können, ihr wisst ja, letztes Jahr ist unser 30-jähriges Gemeindegründungsdatum, konnten wir nicht feiern, jetzt können wir eigentlich nicht wirklich feiern, unseren 25-jährigen Vineyard-Geburtstag, was dazu führt, dass wir irgendwann ein krasses Fest machen müssen. Einverstanden. Dann machen wir ein krasses Fest und zelebrieren den guten Gott, der so viel Gutes an uns getan hat. Die ganze Zeit geht mir etwas, wenn jemand hier ist, der sagt, ich kenne den Heiligen Geist eigentlich noch gar nicht so gut, dann möchte ich dir sagen, ich möchte heute viel davon erzählen, was der so tut. Eine Sache, die wir damals erlebt haben, wo wir Gemeinde wurden, das war sehr überraschend, wir waren also auf dieser Konferenz, kamen noch rechtzeitig zurück und hatten dann auf der Fahrt gehört, hier in Hasloch, da wäre beim Pfarrer Dellatre, da wäre ein Seminar von der Vineyard und wir dachten, na gut, also wir wollen jetzt zur Familie, müssen mal gucken, was da ist. Dann sind wir hingefahren und tatsächlich war da jemand von der, waren sogar ein paar Leute von der Vineyard, die wir überhaupt nicht kannten, wir wussten nicht, wer das war. Und wir waren jetzt gerade Vineyard-Gemeinde geworden und dann fragt uns der Leiter, der da das Seminar gemacht hat, gesagt, ja am Sonntag war da nichts, hat gesagt, ja habt ihr schon für Sonntag jemanden, der bei euch predigt? Und ich dachte mir, naja, wenn du so, dann predige doch. Hat sich nachher herausgestellt, war Rick Olmsted, der war damals in der Leiterschaft der Vineyard USA und leitete schon 80 Gemeinden, der hat quasi, wir haben quasi so das Gründerfest von Gott arrangiert bekommen. Und das ist total übernatürlich passiert, konnten wir ja selber gar nicht machen. Wir treffen den und es hat nachher auch eine Freundschaft gegeben nach Anaheim, wo wir dann auch besucht haben. Das war Gottes souveränes Wirken. Sowas macht der Heilige Geist. Die ganze Zeit muss ich dran denken, wir hatten am Donnerstagmorgen hier Schulunterricht. Wir haben hier eine Schule Lebensart, übrigens eine interessante Sache für alle Menschen, die Gott mal die Chance geben, ein Jahr lang auf sich einwirken zu lassen. Einladung, da hinten gibt es Prospekte, aber es ist wirklich was Gutes. Wir erleben jedes Mal, dass Gott einen Quantensprung mit diesen Menschen macht. Und deswegen nur noch nebenbei Lebensart hinten, die Prospekte könnt ihr nachlesen, ob ihr vielleicht Lust habt dabei zu sein, noch geht's. Auf jeden Fall, wir haben dort oben gesprochen drüber und da habe ich ein Zeugnis gezeigt. Das war vor einiger Zeit passiert und das Zeugnis von dieser Frau gefällt mir so gut, ich habe mir überlegt, ob ich es einspiele, aber es ist technisch jetzt zu umfangreich. Das ist ein Zeugnis, da spricht eine junge Mutter davon, die hatte noch nie offensichtlich erlebt, dass Gott heilt, noch nie. Und die hatte ein massives Karpaltunnelsyndrom am rechten und linken Handgelenk. Und das war deswegen gerade so lästig, weil sie gerade ein kleines Kind geboren hatte und sie konnte ihr Kind nicht halten mit den schmerzenden Armen. Und dann erzählt sie, und darauf will ich hinaus, was sie erzählt, das war das Interessante. Es war schon toll, dass sie geheilt wurde, aber was noch interessanter war, was sie erlebt hat. Sie sagt, ich habe erlebt, wie man für mich gebetet hat, dass so Licht in mir kam und ich wurde so von Kopf bis Fuß erfüllt. Und dann war mein eines Handgelenk völlig schmerzfrei und das andere hatte noch ein bisschen Probleme, aber die war am meisten beglückt darüber, dass sie Gottes Geist erlebt hat. Und das kann deine Erfahrung heute sein. Während wir hier sprechen, wenn wir nachher beten, es kann deine Erfahrung für heute sein, dass du erlebst, wie auch dich ganz persönlich der Heilige Geist nochmal stark erfüllt, weil der Heilige Geist ist uns gegeben. Die zweite Sache, die ich sagen würde zum Abendmahl, warum feiern wir Abendmahl so? Das Abendmahl, wie es entstanden ist, ist Teil vom Sederfest gewesen, das die Juden feiern. Das feiern sie immer vor dem Schabbat an Pesach, für das Pesach. Und in dem Sederfest gibt es vier Kelche. Und da gibt es einen Kelch nach dem Mahl, nach dem Essen. Das ist der Abendmahlskelch. Der steht in der Geschichte der Juden für die Erlösung. Und Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl, also den Kelch der Erlösung, und hat uns diesen Kelch gereicht. Und sagt dann, ich werde von diesem Gewächs, von dem vierten Kelch, werde ich erst im Himmel trinken, denn der vierte Kelch steht für die Vereinigung und das Einswerden mit Gott und den ewigen Frieden mit ihm. Und so ist es eingebettet in dieses Sederfest, das Abendmahl, und ist eigentlich ein Abendbrot gewesen, ein erweitertes Abendbrot mit speziellen Speisen, das erinnern sollte daran, dass Gott sein Volk aus Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. So ist das Abendmahl für uns ein Fest, wo wir sagen, hey, wir müssen doch zeigen, dass wir frei sind. Wir sind frei. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern wir sind frei durch Jesus Christus, durch sein Blut und durch seine Erlösung. Und das feiern wir im Abendmahl. Und es hat ganz viel, wenn man dann noch weiterdenkt, falls ihr Lust habt, könnt ihr das später in meinem Buch lesen, darüber, weil es nämlich auch gleichzeitig die Parallele ist zum Kelch mit der Braut und dem Bräutigam, wo der Bräutigam mit seiner Braut Abendmahl, also den Kelch nimmt und mit ihr Abendmahl feiert, bis er wiederkommt und dann wieder feiert. Und da knutschen sich die zwei Bedeutungsstränge. Und das fand ich immer witzig. Gut. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe mir überlegt, wir wollen das heute einfach mal, normalerweise traditionell ist ja jetzt so der Text aus Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich möchte mit euch noch ein Stück zurück, also davor gehen, wo Jesus das ankündigt, was da passiert. Und das ist in Johannes 16, 5 bis 11, da heißt es, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Klammer auf, Tröster, Heiliger Geist. Wenn ich aber gehen werde, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist super inhaltreich. Zuerst einmal sagt Jesus, die waren so beschäftigt mit dem, jetzt geht Jesus weg, dass sie ihn gar nicht in seiner Situation erkannte, um was es ihnen jetzt gerade ging. Und deswegen sagt Jesus diese Sätze am Anfang. Aber er spricht von diesem Heiligen Geist. Diesem Heiligen Geist, der auf uns kommt, in uns kommt, der uns berührt. Und dieser Heilige Geist, der ist bekannt, der macht bestimmte Dinge. Eine Sache, die er tut, ist, er ist der Tröster. Und zwar, wenn man sich Tröster vorstellt, der Heilige Geist, wenn du verstehen willst, was es bedeutet, dass er Tröster ist, stell dir ein kleines Kind vor, so wie meine süße kleine Enkelin, die fällt so richtig hin und was passiert? Die schreit, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Fürchterlichste Sache des gesamten Lebens ist ihr gerade passiert. Ja? Und dann kommt die Mama, nimmt sie hoch, fängt sie an zu küssen und in kürzester Zeit ist das alles wieder in Ordnung. Genau dieses Bild, dass der Heilige Geist kommt, egal in was für eine Lebenssituation du bist, und dich tröstet. Und zwar tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Es steht nicht nur in der Bibel, dass ich, sagt Gott, ich tröste euch, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und ich glaube, es gibt in unserem menschlichen Leben gibt es fast kein schöneres Bild von Trost als dieses. Wenn man dieses kleine Kind sieht, vorher glaubt man, die Welt geht unter und dann kommt die Mutti und die macht alles wieder gut. Und so ähnlich ist der Heilige Geist zu unserem Herzen. Er kommt und macht alles wieder gut. Das Zweite, er ist ein Anwalt. Im hebräischen Kontext, im Alten Testament, da gab es Anwälte nicht. Ein hebräisches Gericht, also ein Gericht in Israel, da gab es einen Richter, da gab es einen Verkläger und es gab den Angeklagten. Aber es gab keinen Rechtsanwalt. Der Angeklagte musste sich selbst verteidigen, rechtfertigen vor dem Richter. Und jetzt passiert Folgendes. Die Bibel sagt uns, dass jetzt Jesus zur Rechten Gottes erhöht ist und dass er uns vertritt. Aber noch viel mehr, dass der Heilige Geist, der in uns ist, der genau weiß, was wir jetzt brauchen, dass der uns mit unaussprechlichen Seufzen vor Gott vertritt. Er ist unser Anwalt. Er ist derjenige, der jetzt vor dem Vater unser Recht vertritt. Und das Beste von allem, laut Bibel, gibt es keinen Verkläger mehr. Der hat nämlich einen Rauswurf gekriegt, da kommen wir gleich dazu. Der ist hinausgeflogen. Jetzt stell dir die Situation vor, wie das ist. Kein Verkläger mehr, aber dafür ein Anwalt. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie sich unsere Situation vor Gott verbessert hat. Unvorstellbar gut. Gott ist für uns. Sein Sohn ist für uns und der Heilige Geist auch. Wir haben nur Fürsprecher. Und jetzt stehst du da und du bist ein Mensch und erlebst, dass Gott für dich eintritt und sagt, ich mag dich und ich verstehe dich und ich weiß, wie es dir geht. Das ist, dass der Heilige Geist der Anwalt ist. Und dann ist er eine Kraftquelle. Ich habe ganz bewusst dieses Bild des Blitzes gewählt, weil der Blitz, also wenn die Wissenschaftler herausfinden könnten, wie man einen Blitz auffängt und die Energie speichern könnte, es scheitert an den Speichermöglichkeiten, wenn das speicherbar wäre, wir hätten keine Energieprobleme. Das wird alles raushauen. Und jetzt stell dir vor, genau so eine Energie ist im Heiligen Geist. Er ist mindestens wie ein Blitz. Er ist so kraftvoll, den erschöpfst du nicht. Du kannst Menschen erschöpfen, du kannst dich selbst erschöpfen, du wirst nie den Heiligen Geist erschöpfen. Du schaffst das nicht. Seine Kraft ist noch da, wenn du denkst, jetzt kann ich nicht mehr, da könnte er immer noch. Ich kenne Leute, die haben erlebt, so eine manifestive Gegenwart Gottes. Ich kenne einen Mann, der war 3 Tage unter dieser Kraft Gottes pur. Und er hatte gedacht, irgendwann hat er gesagt, ich glaube, jetzt sterbe ich. Weil sein System war erschöpft. Aber das vom Heiligen Geist noch lange nicht. Und ich denke, so müsst ihr verstehen, diese Kraft des Heiligen Geistes, die steht uns zur Verfügung. Mehr als du verkraften kannst. Und dann ist er unser Lehrer. Er ist derjenige, wie oft habe ich Gott gefragt, ich frage ihn immer aus über sein Wort. Ihr wisst ja, ich vertrete die Meinung, Leute, die nicht gläubig sind, die sollten auch das Wort Gottes nicht in die Hand nehmen. Aus dem einfachen Grund, sie können es gar nicht verstehen. Denn das, was da drin steht, muss geistlich verstanden werden und nicht menschlich. Und wenn die dann anfangen, das Wort zu verdrehen, kann es einem schlecht werden. Es ist wie Blinde, die über Farben sprechen. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass Menschen, die in ihrem Herzen Gott erfahren haben, Theologie machen. Die haben dann auch den Wahl, denn die können den Heiligen Geist fragen. Die können ihn fragen, ja, wie hat es der Vater denn eigentlich an der Stelle gemeint? Ja, ich meine, ich weiß nicht, kennt ihr den Witz im Pfälzerwald hinten? Drei Opa sitzen zusammen, lesen Bibel und da ist eine Enkeltochter auf dem Schoß. Und dann kommen die irgendwie, kriegen die sich in die Haare über eine Bibelstelle. Dann meint der eine, ey Brüder, Gott meint es so. Der andere sagt, nee, der meint so. Da sagt der Dritte, ihr habt gar keine Ahnung. Er meint es so. Das war Kempfels, habt ihr gemerkt. Ne? Und da sagt das kleine Kind auf dem Schoß, sagt, Baba, Opa, wenn Gott nicht meint, was er meint, ja, was meint er dann? Wenn der Heilige Geist unser Lehrer ist, dann begreifen wir, was Gott meint. Der Heilige Geist lehrt uns, was ist Sünde? Und Sünde ist garantiert was anderes als das, was du in der Regel im Moment denkst. Du denkst über die Auswirkung von Sünde nach, aber über die Sünde selber denkst du nicht nach. Du denkst darüber nach, was Sünde bewirkt. Sünde bewirkt Ehebruch. Sünde bewirkt Diebstahl. Aber die Sünde ist was anderes. An Gottes Ziele vorbeigehen. Kurzfassung. Dann über die Gerechtigkeit soll uns der Heilige Geist aufklären. Wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Und warum ist es gerecht, dass er jetzt gen Himmel geht? Und das Dritte, was er uns erklären soll, der Teufel ist besiegt. Und das ist die Tür, die uns aufgeht für den Sieg, für ein siegreiches Leben mit Jesus. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Sünde. Das griechische Wort, was da steht, ist hamartia und das heißt keinen Anteil haben, das Ziel verfehlen, sich irren, Fehler machen, vom Pfad abkommen, einen falschen Weg gehen, von Gottes Gesetz abkommen, gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Das sind alles so die Wortbündel, die da drin sind. Was ich am wichtigsten finde ist, wir sind als Menschen von dem Weg Gottes abgeirrt. Und Jesus sagt zu sich selbst, er sagt von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand führt euch zu Gott außer mir. Und dann sagen die anderen, das ist intolerant. Ja, genauso intolerant wie das Rettungsboot bei der Titanic. Du kannst auch schwimmen. Das Problem ist immer, wenn was richtig ist, muss ich doch nicht aus Toleranz sagen, dass es falsch ist oder eine der möglichen Lösungen. Nein, es ist die Lösung. Da geht es nicht um Toleranz, sondern da geht es, hält das Wort? Ist es echt? Stimmt das? Darum geht's. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und der Weg zu Gott, und deswegen Sünde, ist sich auf einem Weg befinden, der von Gott wegführt. Sünde ist, wenn du einen Weg gehst, den Gott nicht gedacht hat für dich. Einen Weg, der dir nicht dient. Und Jesus ist der Weg, der dich zurückführt zum Vater. Jesus ist der Weg, der der Sünde, nämlich der Verfehlung, dem Ziel weggelaufen zu sein, abgekommen sein vom Ziel, dir wieder hilft zurück zum Ziel, denn Gott hat die Menschen erschaffen, sich zum Gegenüber. Ja, ich weiß, es war der Atomknall, der Urknall. Aber wie gesagt, der Urknall ist einfach, als Gott in die Hand klatschte. Da hat es geknallt. Von daher ist es völlig klar, Gott weiß, was für Menschen gut ist. Und Gott weiß, wie es wichtig ist, dass wir auf dem richtigen Weg gehen. Es gibt keine, also es gibt ja immer diesen blöden Satz, alle Wege führen nach Rom. Hast du es mal versucht? Das ist dummes Gelaber. Du kommst am Nordpol an, aber nicht in Rom. Da kannst du noch so lange fahren. Genauso führen nicht alle Wege zu Gott. Das ist einfach Unsinn. Sünde ist auf dem falschen Weg sein. Ganz einfach. Außerdem meinte das geschichtlich ja nur, dass die ganzen Straßen der Römer irgendwo, irgendwann, wenn du richtig abbiegst, nach Rom führen. Also bitte nicht zitieren, ist einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Dann soll der Heilige Geist uns erklären, was Gerechtigkeit ist. Und Gerechtigkeit nimmt ja Jesus hier persönlich. Er sagt, Gerechtigkeit, dass ich jetzt wieder zurück in den Himmel darf und ihr mich nicht mehr seht. Edge hat er nicht gesagt von meiner Version. Aber ihr seht ihn jetzt nicht. Er geht jetzt zurück. Und dazu muss man vielleicht den 1. Petrus 1, 17 bis 21 verstehen und mal lesen, dass man versteht, was meint Jesus denn damit? Und da ihr den Vater, da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Das Geheimnis an der Sache ist, Jesus war früher bei Gott. Und die Bibel sagt mal, es bestand kein Unterschied zwischen Gott und ihm. Er war Gott gleich. Und er war der gezeugte Sohn Gottes. Können wir ihn später genau fragen, was das meint? Verstehe ich auch nicht. Aber im Gegensatz, gezeugt anstatt wie wir geboren. Also wir sind zwar aus Geist geboren, aber dort gab es einen anderen Akt, damit Jesus da war. Und er war mit Gott, dem Vater, eins. Lange Geschichte kurz gemacht. Er hatte göttliche Würde und ist mit Gott so eins, dass du die zwei nicht auseinanderkriegst. So, und dieser Jesus kommt auf diese Erde und entblättert sich seiner göttlichen Gewalt. Er nimmt Gestalt an wie wir, er wird so wie wir. Und nicht von der guten Sorte, also die meisten von uns haben es nicht so dreckig, wie Jesus es erlebt hat. Jesus wurde zuerst mal als uneheliches Kind geboren. Und ihr könnt mir glauben, damals als uneheliches Kind, das war kein guter Posten. Und dann ist er Ausländerkind. Ist 2 Jahre irgendwo in Ägypten und das macht auch keinen Spaß. Und nachher lebt er in Nazareth, niemand wusste so ganz genau, wo kommt er denn da eigentlich her. Wahrscheinlich hinter vorgehaltener Hand war er immer der Bastard. Das macht er dann 30 Jahre so mit. Und dann fängt seine rühmliche Rolle an. Und auf der einen Seite tolle Sachen, Heilungen, Befreiungen, die Menschen kommen zusammen. Sie merken, der redet nicht nur Stuss, sondern der redet richtig gute Sachen. Und deswegen können sie ihm stundenlang zuhören. Aber gleichzeitig regt sich sofort Widerstand. Alles, was er macht, wird beäugt, wird beurteilt, dann sagt man ihm, ja, das macht er ja durch die Dämonen, der ist eigentlich von unten und überhaupt, der ist doof, der hat überhaupt keine Ahnung und er wird schlecht gemacht und schlecht gemacht und schlecht gemacht. Und es endet für ihn an dem Moment, wo sich das ganze Volk gegen ihn aufstellt und sagt, nagel ihn ans Kreuz. Und jetzt müsst ihr wissen, der Tod am Kreuz war damals das Mieseste, was dir passieren konnte. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden, weil die Römer der Auffassung waren, das ist zu grausam für einen Römer. Also das muss man sich auch mal geben. Den anderen haben sie es angetan, für ihre Leute war es zu grausam. Und da stirbt Jesus, jämmerlich, herabgewürdigt zum Verbrecher. Und er tut das alles, weil er Gott, dem Vater, gehorsam ist. Er tut das alles, weil es notwendig ist und er erniedrigt. Und dann heißt es in der Bibel sogar, dass er all die Sünden, all das, was wir verbrockt haben, was bei uns Trennung zu Gott bewirkt, das nimmt er auf sich. Und stirbt. Und kommt als sündigster Mensch im Totenreich an. Weil er alle Sünde auf sich hat. Und dann macht Gott etwas. Nämlich Gott stellt sich zu dem Gehorsam. Und im Alten Testament ist Gehorsam gegen Gott. Im Alten Testament wirst du heilig durch Gehorsam. Also du heiligst dich, indem du Gottes Wort tust. Das ist im Alten Testament der Kontext. Und Jesus ist gehorsam und ist deswegen heilig. Und er ist in seinem Leben selbst ohne Schuld gewesen. Und weil das der Fall ist, bestätigt dies Gott, indem er ihn von den Toten auferweckt. Und damit hat der gerechte Gott Gericht gesprochen über ihn und sagt, dieser, mein Sohn, war mir gehorsam, er hat selber nicht gesündigt, aber er hat die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen und war mir gehorsam bis durch den Tod hindurch. Deswegen erhöhe ich ihn. Und das ist die Gerechtigkeit, dass der sich selbst erniedrigt hat und den ganzen SCH mit vielen Punkten auf sich genommen hat, dieser wird jetzt erhöht von Gott und das war gerecht, denn er hat mir gehorcht, hat genau gemacht, wozu ich ihn gesandt habe. Und durch dieses, dass Gott ihn zu sein Siegel der Gerechtigkeit da drauf klopft, passiert etwas Sensationelles für uns. Nämlich auch wir werden gerecht, weil Gott den Erlösungsweg, den sein Sohn eröffnet hat für die Menschen, offiziell anerkannt hat, indem er ihn erhöht hat. Das heißt, wir haben einen gottgeprüften Gerechtigkeitsweg bekommen. Wir haben einen von Gott zertifizierten Weg der Heiligkeit bekommen durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist soll uns in diese Geheimnisse führen, die muss man mit dem Herzen verstehen. Da denkt er ja manchmal, ja, ich klopfe schon oben an meiner Hirndecke, geht mir häufig auch so, aber es ist tatsächlich wahr. Dadurch, dass Gott ihn auferweckt hat und ihn erhöht hat, hat er sich mit dem Weg, den Jesus uns gebahnt hat, nämlich durch Glauben selig zu werden, dadurch hat er ihn anerkannt. Und deswegen ist der Weg zu Jesus Christus und der Erlösung ein von Gott anerkannter Erlösungsweg. Und es geht weiter. Und deswegen soll der Heilige Geist über die Gerechtigkeit schauen. Das letzte ist Gericht. Das Gericht ist nämlich interessant. Ich liebe das Gericht. Manche Leute denken, also ich liebe nicht nur die Gerichte, so Spargericht, ich liebe wirklich das Gericht. Ja? Ich liebe Gericht. Und zwar aus einem Grund. Wer die Gerichte sich genau anschaut, der merkt plötzlich, dass selbst im Gericht Gottes Liebe ist. Dass es Gericht aufgrund von Liebe gibt und nicht aufgrund von, Gott hat keine Rachesucht, von der er weiß. Ganz kurz zum Gericht, damit wir schnell sind. Das Wort, griechische Wort, was hier steht, ist Krisis. Und Gericht meint es zuerst, es meint aber auch trennen. Es meint abtrennen. Der Wettbewerb ist entschieden. Satan war im Wettbewerb mit Gott und er ist entschieden. Und deswegen ist das Gericht über den Fürst dieser Welt, das Interessante ist nämlich, dass das Gericht über den Teufel ergangen ist, nicht über uns. Dadurch, dass Jesus alle Schuld genommen hat, wurde der Teufel gerichtet und er ist mit seinem ganzen Weg gerichtet als falsch. Und deswegen, wer sich entscheidet, die Wege des Teufels zu gehen, der geht gerichtete Wege, falsche Wege. Und wer die Wege Jesu geht, der geht gute Wege. Versteht man das? Das Gericht ist passiert. Wir denken immer, ja, okay, dann muss ich dann dies und so. Jein. Wenn du Jesus annimmst, sagt die Bibel, kommst du nicht mehr ins Gericht. Hat das schon mal jemand gelesen? Weil das Gericht passiert ist. Du bist schon längst gerichtet. Was dich jetzt erwartet, ist Herrlichkeit. Das ist ein Unterschied und das muss der Heilige Geist unserem Herz zeigen. Was bedeutet dies für uns? Ein Leben im Sieg. Denn das Leben im Sieg ist nur möglich, wenn du weißt, dass der Teufel besiegt ist. Wenn du weißt, er ist gerichtet, wenn du weißt, er hat keine Power. Und dann sagst du, ja, aber ich sehe doch noch so viel. Naja, stimmt. Aber das sind alles die Dinge, die Entscheidungen, die wir treffen, wo wir ihm folgen. Da, wo wir ihm nicht folgen, sondern da, wo wir hingehen in der Kraft Gottes, können wir Dinge durchbrechen. Weil das schon Tatsache vor Gott ist, dass der andere Weg und der Teufel verworfen ist. Er hat keine Macht mehr. Die Menschen fürchten immer, verrückte Darstellungen. Die meisten, ich habe neulich ein Bild gesehen, da sitzt Gott mit dem Teufel so auf so einem Wrestling-Pult und drücken Armdrücken. Ich meine, dümmer kann man es nicht mehr darstellen, das geht also nach unten, ist zwar immer noch Platz, aber ich glaube es nicht wirklich, weil das völlig verkennt, wer Gott ist. Pass auf, ich zeige euch mal, wie Gott ist. Gott ist von mir aus gesehen, wenn ihr jetzt ganz da hoch guckt, also so durch diese die Dach durch, ganz nach oben guckt, und dann habt ihr noch nicht seine Größe gesehen. Bis dahin habt ihr gerade mal die Füße gesehen, weil die Erde ist der Schemel seiner Füße. Okay? Dann betrachten wir seine Füße. Okay? So. Und dann gibt es Engel. Oh, Engel. Engel. Die Bibel sagt, die sind, also mein Engel ist ein bisschen größer als ich. Die Bibel sagt, die sind ein klein bisschen größer als wir. Also das wird, und wisst ihr was? Der Teufel war mal ein Engel. Also die Größe. Nicht die Größe. Die Größe. Okay? Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat Jesus ihm alle Macht genommen. Und jetzt ist der Teufel nicht mehr die Größe, sondern die Größe. Er hat ihn nämlich unter unsere Füße getan. Nur damit er kapiert, worum es geht. Das ist klug und weise, wenn du Gott fürchtest. Aber es ist ziemlich dämlich, wenn du den Teufel fürchtest. Verstanden? Ich kann das beweisen, dass es biblisch so ist. Das heißt unterm Strich, wenn Jesus sagt, ich habe euch alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, dann muss uns bewusst werden, durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir wirklich heilen, befreien, erneuern, Menschen gut begegnen. Schaut mal, jede Bekehrung, auch die gestern Abend, die passiert doch nicht deswegen, weil Delzi ist unheimlich nett, aber das hilft den Leuten nicht, um sich für Jesus zu bekehren. Wenn da nicht der Heilige Geist kommt, dann quatschen wir die Leute voll, nach 3 Wochen sind die wieder da, wo sie vorher waren. Versteht ihr, was ich meine? Wenn nicht wirklich in dem Leben das Werk des Heiligen Geistes passiert, dass die Menschen verändert werden, passiert gar nichts. Nur der Heilige Geist kann Menschen bekehren oder zu Gott ziehen. Nur er kann das. Und nur der Heilige Geist kann heilen und befreien. Er ist uns gegeben. Er ist der Adjutant Jesu jetzt in diesem Moment. Er ist natürlich auch Gott. Aber im Moment hat Jesus ihn geschickt und sagt, wirke meine Werke in diesen Menschen. Und wenn du ihn in Anspruch nimmst, dann geschieht Übernatürliches. Ich habe in meinem Leben so viele Heilungen gesehen. Hier gerade vor einer Stunde war, oder eineinhalb Stunden, war jemand bei mir und hat gesagt, du, wir haben doch neulich den Zoom gemacht. Und der hatte eine richtig derbe Krankheit, die erzähle ich nicht, weil die so derb war. Und hat gesagt, richtig doof, weiß überhaupt niemand, wie man mir helfen kann. Wir durften mit ihm beten und der Holy Ghost ging digital. Der hat ihn berührt und er kam jetzt und hat gesagt, ich habe eine Woche gewartet, ich bin völlig geheilt. Jesus hat den geheilt. Der Heilige Geist kam auf den, hat den einfach gesund gemacht. Und dann war noch irgendjemand hier, du hast vorhin erzählt, irgendjemand hier beim Ministry-Team konnte nicht mehr sich da irgendwie bewegen und kann jetzt mittlerweile beide Hände wieder, also was ich nicht konnte, noch nie und auch wahrscheinlich nie kennen werde, dass meine obere und untere Hand, ne, muss jetzt nicht erzählen, ist gut. Da sind wir begeistert davon. Also das Leben im Sieg ist das, was basiert darauf, dass der Feind verloren hat. Und ich sage euch eins, wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr Gott für uns ist. Heute Morgen hat Gott mir einen Gedanken geschenkt. Ich habe einen Sohn, den ich sehr lieb habe. Ich habe auch meine Tochter, meine Enkel, meine Schwiegersöhne, all die ganzen, wer mich kennt, weiß, dass ich das kann. Ich liebe die und ich liebe auch meinen Sohn. Und dann hat mir der Vater gezeigt, hat gesagt, wie reagierst du darauf, wenn dein Sohn dich um was bittet? Der ist jetzt 33, also ist mein jüngstes Kind ist 33, daran merke ich, dass ich alt bin. Fast alt. Wie reagiere ich? Wenn mein Sohn sagen würde, Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, der hätte noch nicht ganz fertig gesprochen, dann bin ich schon im Auto und fahre hin. Oder? Gott mir gesagt, was glaubst du denn, wie viel mehr ich dich erhöre, wenn du mich bittest? Wie kommen wir immer auf die Idee, dass wir, die wir unsere Kinder so lieben und für die alles machen würden, warum Gott plötzlich sagt, nö, interessiert mich nicht, geht mich nichts an, mach du mal, seh mal zu, wie du klarkommst. Macht Gott nicht. Und das sagt er speziell von seinem Geist. In der Bibel steht drin, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wie viel mehr als die menschlichen Väter gut zu ihren Kindern sind, wird der Vater im Himmel denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ich finde das überwältigend, Leute. Das heißt, wenn du ihn bittest, er wird's tun. Weil er ist ein guter Vater. Der letzte Punkt, was ich glaube, was das für uns bedeutet, Leben und Sieg, der Heilige Geist tut die Dinge. Das dritte ist, wir sind gottesfürchtig hungrig. Ich glaube, dass die richtige Haltung eines Menschen ist, hungrig zu sein. Und ich differenziere das unter gottesfürchtig hungrig. Wir müssen immer wissen, wer Gott ist dabei. Manchmal, für mich ist Gott nie ein Kumpel. Niemals. Zu keiner Zeit. Ich klopfe ihn nie auf die Schulter. Ich komme erstens nicht ran, das ist so groß. Und zweitens finde ich das nicht in Ordnung. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, aber ich liebe ihn mit einer Ehrfurcht. Und so bin ich auch hungrig mit einer Ehrfurcht. Ich möchte alles, was er mir gibt. Und ich schrecke nicht zurück, ihn festzuhalten bis zum Morgengrauen. Aber ich weiß, dass er immer noch Gott ist. Und ich möchte uns anbieten, dass wir ehrfürchtig hungrig sind. Dass wir Menschen sind, die wirklich Gott keine Ruhe lassen, bis wir seine Verheißungen in unserem Leben erfüllt sehen. Und ich möchte euch einladen dazu jetzt in diesem Moment. Ich möchte euch einladen, dass ihr kurz aufsteht, ist auch für die Kinder gleich fertig. Ich weiß, das war lang, wir sind viel länger als ein katholischer Gottesdienst. Hätte ich euch vorher sagen müssen, aber es ist halt so. Ich möchte euch einladen, dass ihr diesen Moment euch nehmt, denn das ist ein wichtiger Moment. Ich habe euch gerade gesagt, wie der Vater euch erhört. Wenn du merkst, ich brauche Heiligen Geist, dann ist heute der richtige Moment. Bevor wir aber um den Heiligen Geist bitten, wenn ihr jetzt schon steht, ich bin fest überzeugt, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen geredet hat. Und du kamst hier heute in den Gottesdienst, aber du hast noch keine klare Entscheidung getroffen für ihn. Du hast noch nie wirklich Ja gesagt zu seinem Weg mit dir. Zu Jesus Christus als deinen Erlöser. Und wenn das du bist, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt kurz mal deine Hand ganz hochhebst. Das macht nichts. Wir dürfen auch alles sehen, weil es ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte endlich einchecken bei diesem guten Gott, dann heb doch bitte jetzt deine Hand. Meine Mutti hebt immer die Hand, weil sie es liebt, aber ich möchte dich, der du noch keine klare Entscheidung hast, geh hier nicht raus, ohne deine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Also wenn dich das betrifft, hab den Mut, es ist nur die rechte Hand, niemand beißt sie dir ab. Und es darf öffentlich sein, der Herr segne dich. Ich mache jetzt nicht lange weiter. Okay. Wenn du also weißt, dass du erlöst bist, dass du deine Entscheidung mit Jesus getroffen hast, dann würde ich dich jetzt dir empfehlen, für den Heiligen Geist zu bitten. Jetzt überleg dir, was du von Gott möchtest, wie du den Geist Gottes möchtest. Streck dich aus, mach deine Augen zu, kannst auch wie das V machen, wenn du willst, oder Siegeshaltung, was immer du dazu sagst. Gottes Liebe ist so groß zu dir. Du bist so geliebt von Gott. Er wartet auf dich. Triff deine Entscheidung. Wollte ich nur noch mal sagen, weil ich so die Liebe Gottes spüre für Menschen hier im Raum. Komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Kraft. Yes. Denk dran, du überforderst ihn niemals. Bitte ihm so viel du willst. Komm, Heiliger Geist. Vater, sende deinen Heiligen Geist bitte jetzt in diesem Moment. Besonders auf die Menschen, die verzweifelt sind, die neue Kraft brauchen, die müde geworden sind. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Der Geist Gottes ist da, genau. Da drüben fängt er an. Mehr von dir. Ich segne, was du da tust. Mehr, mehr. Komm mehr, Heiliger Geist. Komm mehr. Lad ihn ein. Er kommt gerne zu dir. Er kommt nicht ungefragt. Sag, komm. Mehr von dir. Ich spüre, wie Gott im Moment Berufungen ausspricht. Und wie du das merkst, es beginnt vorne an deiner Stirn irgendetwas, was du noch nicht gespürt hast vorher. Beginnt irgendwas sich zu bewegen. Ich empfinde es immer so, als wenn Gott sein Siegel an jemanden festmacht, als wenn er seine Handschrift auf jemanden legt. Ich habe gerade das Gefühl, dass prophetische Berufungen kommen. Ich weiß, wie Schriftrollen gegeben werden. Komm, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus, was du tust. Danke, Heiliger Geist, was du in diesem Moment tust. Ich danke dir, dass du das jetzt tust, dass du jetzt wirkst in diesem Moment. Bereitest du dir Werkzeuge zu. Danke, Jesus. Yes! Das ganz selten. Ich habe das Gefühl, auch in diesem Gottesdienst gibt es jemanden, der hat Nierenprobleme. Wenn du in letzter Zeit Nierenprobleme, bei mir auf der rechten Seite als Sympathy Pain, ist jemand hier, der mit Nierenschmerzen oder irgendwas in dieser Richtung in letzter Zeit zu tun gehabt hat? Okay. Ich glaube, Gott sieht dich. Ich bete mal von hier aus für dich, ja? Hey, guck einfach zu Jesus. Jesus, danke, dass du in diesem Moment heilst. Und ich spreche Heilung aus, dass es wieder in Ordnung kommt. Die Entzündung geht jetzt in Jesu Namen. Danke, dass du heilst. Darf sich nachher noch beim Ministry Team melden? Ja, ich sage einfach mal du. Wir haben nachher ein paar Leute hier stehen, die beten. Wenn du möchtest, beten die für dich. Ja, das muss nicht so weitergehen. Das hört jetzt auf. Das wird nichts im Inneren weiter anholen. Gott wird dich heilen. Jesus, danke, dass du Großartiges tust in unserer Mitte. Und wir sagen dir, Heiliger Geist, diese Gemeinde gehört dir. Wir sagen dir, du darfst deine Dinge tun. Und wir laden dich ein, auch weiter zu wirken die ganze Woche. und dass du nicht von uns weichst. Komm, Heiliger Geist. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und der lebendige Gott lasse sein Angesicht über euch scheinen und gebe euch Frieden. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe.